Von mir auch ein herzliches guten Morgen. Ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein kann, dass ich euch alle wiedersehe. Auch eine ganz neue Person. Wir kennen uns noch gar nicht. Ja, ich bin der Rolf Wiesenhütter aus der Arche in Lübeck. Und die lässt euch auch ganz herzlich grüßen. Und genauso auch meine Frau hat sie mir nochmal ausdrücklich aufgetragen. Sie muss ja heute wieder Musik machen, deswegen kann sie nicht mitkommen. Aber es ist schön, wieder hier im Haus des Herrn zu sein. Und ich freue mich, dass wir eine schöne Zeit miteinander haben, dass der Heilige Geist an unseren Herzen wirken kann. Und ich möchte zu Anfang beten. Herr Jesus, wir danken dir ganz herzlich dafür, dass wir wirklich immer noch die Freiheit haben. Wir können uns treffen, wir können uns versammeln. Wir können frei reden, wir können dein Wort betrachten. Und wir können auch erwarten, dass du mitten unter uns bist, dass du zu unseren Herzen sprichst, Herr. Segne jeden Morgen, der heute gekommen ist, Herr. Sei du auch bei denen eventuell, die noch im Hintergrund sind, die heute krank sind oder verreist. Wir wollen niemanden auslassen und ich bitte, dass du bei jedem Einzelnen bist und sie heute Morgen segnest. Amen. So. Hat irgendjemand von euch auf unserer Arche-Seite die Predigt gehört, die ich letzte Woche gehalten habe? Erfreulicherweise keiner. Weil die so unglaublich gut angekommen ist. Die ist wirklich diese Woche 3800 Mal abgehört worden bei uns auf der Arche-Seite. Habe ich gedacht, das kann auch nur was für euch sein. Das Thema heißt Zeichen der Zeit. Und ihr werdet euch wundern, das hat gar nichts mit Politik zu tun oder mit dem Weltgeschehen heute. Wir wollen den Herrn ehren und nicht uns aufregen über die Leute, die alles Mögliche tun, nur nicht das, was Gott will. Zeichen der Zeit. Und im Mittelpunkt steht der blinde Bartimäus. Vielleicht sagt ihr, oh weh, den kennen wir alle auswendig. Das ist ja langweilig. Denn der ist ja auch bekannt. Er gehört ja auch zu den bekanntesten biblischen Figuren und meistens ist ja diese Geschichte für die Kinder auch eine spannende Geschichte. Und dennoch rentiert es sich auch als Erwachsener, diese Erzählung zu lesen und sie tiefer zu betrachten. Und ich möchte sie für uns lesen. Und sie steht im Markus-Evangelium im 10. Kapitel in den Versen 46 bis 52. Und da heißt es, und sie kamen gen Jericho. Und da er aus Jericho ging, er und seine Jünger und ein großes Volk, da saß ein Blinder, Bartimäus, des Timäus Sohn, am Wege und bettelte. Und da er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Gottes, erbarme dich mein. Und viele bedrohten ihn, er sollte stillschweigen. Er aber schrie viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Und Jesus stand still und ließ ihn rufen. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, stehe auf, er ruft dich. Und er warf sein Kleid von sich, stand auf und kam zu Jesu. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und alsbald ward er sehend und folgte ihm nach auf dem Weg. Das ist ja schon mal eine tolle Geschichte. Vor ein paar Jahren hörte ich dazu eine Predigt, die manches Richtige sagte, aber mit der ich doch nicht ganz glücklich war. Ihr Inhalt lässt sich in den Punkten, die ich mir gemerkt habe, etwa so zusammenfassen. Erstens, in seinem Leid darf man sich nicht davon abhalten lassen, sein Leid hinauszuschreien. Man darf es nicht in sich hineinfressen. Und dem ist absolut zuzustimmen. Aber zweitens, wenn man nur laut und energisch genug schreit, dann wird einem auch geholfen werden. Diese Aussage halte ich eher für problematisch. Denn es gibt genug Gegenbeispiele, sogar in der Bibel selbst. Und auch die Bibel weiß um das Schweigen Gottes. Und das macht uns gelegentlich auch theologische Probleme. Wenn man nur laut und energisch genug schreit, dann wird einem auch geholfen werden. Um die Fatalität dieser Aussage zu erkennen, muss man sie eigentlich nur mal rumdrehen. Wenn mir nicht geholfen wird, dann schreie ich nicht laut und energisch genug. Ich selbst bin schuld, dass mir nicht geholfen wird. Auch solche Stimmen hört man, wenn man Leute ins Seelsorgegespräch kommen, dann sagen die auf einmal sowas. Und es kommen wie von selbst die Fragen, was muss ich noch alles tun? Wie viel mehr muss ich beten, dass mir geholfen wird? Was muss ich Gott als Opfer anbieten, damit er sich mir endlich zuwendet? Zerstörerische Fragen, die das Leid nur verschlimmern. Der Evangelist Markus wollte uns was anderes sagen, als er uns die Erzählung vom schreienden blinden Bartimäus aufschrieb. Schauen wir also genauer hin. Da sitzt ein blinder Bettler an der Straße. Bartimäus wird er genannt. Das ist eigentlich gar kein Name. Bartimäus heißt wörtlich Sohn des Timäus. Bartimäus, dieser Mann am Straßenrand, ist so unbedeutend, dass er nicht mal einen echten Namen hat. Und doch steht er im Mittelpunkt der heutigen Predigt. Heute weiß fast jedes Kind, seine Geschichte zu erzählen. Diesem unbedeutenden, praktisch namenlosen Bettler versucht man auch noch den Mund zu verbieten, als er sich erlaubt, seine Stimme hilferufend zu erheben. Er stört das schöne Ambiente. Er passt nicht, für manche nicht ins Bild, wenn der göttliche Messias mit seinem leuchtenden heiligen Schein strahlend durch die Stadt schreitet. So stellt man sich das vor. Man bittet Bartimäus nicht ruhig zu sein, man befiehlt ihm zu schweigen. Aber Bartimäus zeigt die einzig richtige Reaktion. Er schreit noch lauter. Denn wer leidet, hat ein Recht, dies auch offen sagen zu dürfen. Wer leidet, hat ein Recht darauf, dass man ihm je nach den eigenen Möglichkeiten im Sinne der Nächstenliebe hilft. Bartimäus schreit hier aber vor allem deshalb noch lauter und lässt sich den Mund nicht verbieten, weil er genau weiß, jetzt ist meine Chance. Jetzt und zu keinem anderen Zeitpunkt, denn jetzt kommt Jesus, der Messias, an ihm vorbei. Das Vorbeikommen Jesu ist für Bartimäus die Chance seines Lebens, der Kairos, wie die Griechen sagen, die günstige, ja einmalige Gelegenheit, der rechte Zeitpunkt, der eben jetzt ist und nicht vorhin und auch nicht später. Und das sind die Zeichen der Zeit. Es ist für Bartimäus die einzige Chance, dass seine Existenz am Rand, am Straßenrand ein Ende findet. Eine Existenz, die er sich sicher nicht selber gewählt hat. Er schüttert ja auch seine Bitte an Jesus, ich möchte wieder sehen können. Bartimäus war nicht schon immer blind. Wer sich in der jüdischen Geschichte auskennt, der hat es vielleicht schon mal erfahren. Es gab damals Eltern, die aus finanzieller Not eines ihrer Kinder absichtlich geblendet und damit blind gemacht haben, um sie als Bettler an die Straßen zu setzen und so an Geld zu kommen. Das waren Zeiten, die wünschen wir uns garantiert nicht zurück. Das ist unfassbar. Vielleicht traf Bartimäus dieses schreckliche Schicksal auch, wir wissen das nicht. Alles Negative aber, das Bartimäus erlebt hat, hat mit dem Vorbeikommen Jesu eine Chance zur Wende zum Guten. Bartimäus ist voll dieser Hoffnung. Er redet Jesus als Messias und Lehrer an. Sohn David, sagt er, und Rabuni, Bartimäus schreit genau im richtigen Moment. Genau darauf kommt es in dieser Geschichte an. Er schreit genau im richtigen Moment. In diesem Moment ist es wichtig, alle Widerstände zu umgehen, die sich nicht kleinreden und sich selbst auch nicht kleinreden zu lassen, sondern zu schreien, was das Zeug hält, weil das Heil zum Greifen nahe ist, weil Jesus vorbeikommt. Bartimäus hat seine Chance ergriffen. Die Chance, die es unbedingt zu ergreifen galt, weil es die einzige war, die er überhaupt hatte. Und Jesus bleibt stehen, Er wendet sich dieser unbedeutenden Existenz zu und Jesus sagt, ruft ihn her. Und jene, die dem Bartimäus erst das Schreien verbieten wollten, sprechen ihm auf einmal Mut zu. Jesu Aufmerksamkeit für diesen blinden, im Staub der Straße sitzenden Mann hat schon erste Kreise gezogen. Bartimäus wirft seinen Mantel ab und springt auf. Er schüttelt quasi seine alte Existenz ab und geht auf Jesus zu. Die Heilung durch Jesus ist nun die logische Folge. Und der sagt zu ihm, dein Glaube, dein Vertrauen hat dir geholfen. Und Bartimäus ist augenblicklich sehend und folgt Jesus auf seinem Weg. Wie ist es denn heute mit Beten und Heilen und Heilung und Schreien? Mich hat wieder eine Schwester angerufen, mich rufen ja auch Leute aus anderen Gemeinden an. Die sagte, sie war wieder beim Neurologen. Und er hat gesagt, sie muss äußerst vorsichtig sein. Sie hatte schon mal einen Schlaganfall und sie hatten den Kopf noch mal untersucht und es ist schlechter geworden. Vorsichtig, es kann jederzeit einen Hirnschlag oder einen Schlaganfall geben. Und dann rief sie an, kannst du nicht vorbeikommen und mit mir beten? Da braucht sie, bei mir braucht man nicht schreien. Bei mir kann man ganz ruhig beten. Und dann sagte sie, sie hat ständig einen Bluthochdruck von über 200. Das ist alles sehr gefährlich. Ich wollte sie zu unserem Neujahrsessen einladen. Sie sagt, ich kann nicht. Also bin ich zu ihr hingefahren, habe sie gesalbt mit Öl, habe mit ihr gebetet, habe 2 Tage später angerufen und habe gesagt, das geht mir so viel besser. Ich bin kein Wunderheiler. Ich bin auch kein Mediziner. Ich bin ein Bittsteller. Nichts anderes. Aber Gott hört immer noch und er hört nicht nur, er hört auch. Aber er tut es zu seiner Zeit und uns fehlt oft genug einfach die Zeit, auf den Herrn zu warten. Wir sind einfach ungeduldig. Wir sagen jetzt oder gar nicht. Und dann wundern wir uns, wenn nichts passiert. Also, diese kurze Notiz des Markus bringt eine Tiefe, die sich erst erschließt, wenn man den Ort des Bartimäus, dem die Augen geöffnet werden, innerhalb der Evangelienerzählung des Markus betrachtet. Denn im Anschluss erzählt Markus vom Einzug Jesu in Jerusalem. Eine schreckliche Geschichte. Ja. Hosianna, dem Sohne David, und kurz darauf kreuziget ihn. Dieser zunächst glorreiche Einzug ist aber letztlich der Auftakt zum Leidensweg Jesu. Sehenden Auges gemeint ist, tiefer verstehend, sollen die Leser des Markus-Evangeliums, also wir, den Kreuzweg Jesu betrachten und mitgehen. Sehenden Auges, tiefer verstehend. Bis hin zur Spitzenaussage des heidnischen Hauptmanns, der, als er sieht, wie, auf welche Weise Jesus stirbt, sagt, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Ein vollgültiges, echtes christliches Bekenntnis, weil es nicht aufgrund eines Wunders Jesu oder angeregt durch seine Worte und Taten gesprochen wurde, sondern weil es angesichts dieses am Kreuz Gestorbenen gesprochen wird. Dazu braucht es eine tiefe Offenheit für die Geschehnisse, die man erlebt. Braucht es wirklich offene Augen, die Gottes Spuren selbst im scheinbaren Chaos noch sehen. Was kann das denn alles heute für uns bedeuten? Es sind ja zwei sich überlappende Themenkreise, die mir aus dem Evangelium für heute besonders wichtig sind. Da ist das sehende Auge und da ist das Ergreifen der günstigen Gelegenheit, der gebotenen Chance. Ich erinnere mich an das Zweite Vatikanische Konzil, ihr werdet euch wundern, es gibt auch im Katholizismus manchmal richtig Gutes, denn das hat eine besonders in der Nachkonzilzeit viel gebrauchte Wendung geprägt. Er sprach tatsächlich von den Zeichen der Zeit. Dieser Ausdruck wurde und wird unterschiedlich benutzt. Im Wesentlichen enthält er vor allem Folgendes. Es gilt, die Spuren Gottes auch in unserer Zeit und Geschichte zu erkennen, im Großen wie im Kleinen, und gegebene Chancen zu nutzen. Dahinter steckt das feste Bekenntnis, dass Gott auch in unserer Zeit wirkt. Es braucht hier aber ein tieferes Sehen, um das wir immer auch bitten müssen. Anknüpfungspunkte für die Verkündigung, neue Verstehenszugänge zu den alten und weiterhin gültigen Wahrheiten. Das hat nichts damit zu tun, dass man das Wort Gottes jetzt dem Zeitgeist anpassen muss und verändern muss. Das steht ja momentan auch im Raum. Aus zwei verschiedenen Quellen hören wir ja, die Bibel von heute hätte uns nichts mehr zu sagen, wir müssen eine neue schreiben. Was für ein Unsinn. Das können nur Leute sagen, die sich noch nie ernsthaft mit der Bibel beschäftigt haben. Anknüpfungspunkte. An dieser Stelle habe ich in meinem Manuskript ein Ausrufezeichen und Fragezeichen gleichzeitig gesetzt. Die Zeichen der Zeit zu beachten bedeutet aber auch, dass man sich von dem, was in einer Zeit existiert und vorzufinden ist, dass man auch dafür Betroffenheit empfindet. Die pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute, die das Zweite Vatikanische Konzil unter dem Leitwort Gaudium et Spes veröffentlicht hat, schreibt in ihrem ersten Abschnitt: Freude und Hoffnung, Trauer und Angst, der Mensch von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihrem Herzen seinen Widerhall fände, diese Gedanken. Ist doch ihre eigene Gemeinschaft aus Menschen gebildet, die in Christus geeint, vom Heiligen Geist auf ihrer Pilgerschaft zum Reich des Vaters geleitet werden und eine Heilsbotschaft empfangen haben, die allen auszurichten ist. Das ist unser Auftrag. Wir haben eine Heilsbotschaft erhalten, die wir allen anderen ausrichten sollen. Darum fühlt diese Gemeinschaft sich mit der Menschheit und ihrer Geschichte wirklich engstens verbunden. Das sind Sätze, die nicht nur nett klingen, sondern die auch in die Pflicht nehmen. Wir können, wir dürfen als Gemeinde heute unsere Augen nicht verschließen vor dem, was in der Gemeinde und was um uns herum passiert. Und das war der große Leitgedanke in diesem Konzil, sich nicht einigeln, sondern Gottes Geist in die Welt einströmen lassen. Und im Dialog mit der Welt auch immer neu von Gott her entdecken, wer man selbst eigentlich ist und worin die eigene Sendung besteht. Die Zeichen der Zeit waren die Bewegung, die Bibelbewegung, waren neue theologische Einsichten in die Zeit der frühen Kirche. Aber wenn wir uns heute umschauen in der Welt, die beginnende Globalisierung, die Industrialisierung und der Kalte Krieg, Zeichen unserer Zeit, sind immer lauter werdende Anfragen an geistliche Strukturen, die breite Sehnsucht nach einer Vertiefung. Die Frage nach dem rechten, theologisch weiter durchdachten Verhältnis von Haupt- und Ehrenamt, das ist der Hammer. Wir erleben das. Wir haben eine neue Gemeinde in Lübeck, seit 2 Monaten ungefähr, die ein völlig anderes Denken haben. Die haben ein junges Ehepaar nach Lübeck geschickt, die fangen jetzt an, aber die Predigten für die Gemeinde werden in Bremen geschrieben und werden ihnen übermittelt und der Pastor in Lübeck darf sie nur noch vortragen. Und da habe ich gedacht, was für ein Unfug. Ich bete jedes Mal, bevor ich losgehe und frage den Herrn, was ist das Wort für diese Stunde? In Bremen weiß doch kein Mensch, was in der Gemeinde in Lübeck los ist und was die gerade brauchen. Da muss man doch beten dafür, dass man das weiß und erkennt und dann auch danach handelt. Ich verstehe es nicht. Dann haben sie ein neues Gesangbuch gekriegt, sie dürfen aus nichts anderem mehr singen. Für mich sind das sektiererische Tendenzen. Das kann so nicht funktionieren. Aber wir lassen uns überraschen. Wir verteufeln ja keinen. Wir hoffen ja, vielleicht auch mal ins Gespräch zu kommen und ihnen etwas aus dem Wort Gottes mitzuteilen, wenn sie es wollen. Ja, das ist nicht so einfach in der heutigen Zeit. Aber es ist richtig und wichtig, eine auf biblischer Grundlage bestehende Ordnung zu kennen und anzuerkennen. Und darüber hinaus braucht es aber eine weitere und tiefere Klärung und auch eine Ernte und Unterscheidung der gewachsenen Früchte. Es gehören zu den Zeichen unserer Zeit, aber auch das Internet, die immer mehr fortschreitende Globalisierung. Ich sage ja Gott sei Dank, unsere kleine Arche wird gehört. Ich komme aus dem Staunen nicht raus. Ja, die Entfremdung des Abendlands vom Christentum auf breiter Ebene, der arabische Frühling, die Finanz- und Wirtschaftskrise, die zunehmenden Scheidungsraten, die Missbrauchsfälle, die gerade die westlichen Gesellschaften horizontal und vertikal durchziehen, die vermehrt auftretenden Fälle von Kindestötung und vieles mehr. Alles schreit danach, gerade auch von der Gemeinde, von uns allen, ernst genommen zu werden als echte Anfrage. Die Gemeinde muss sich dabei hüten. Das heißt, wir müssen uns hüten, blind in die eine oder andere Richtung zu rennen. Vor allem aber müssen wir uns alle hüten, einfach die Geschehnisse zu verteufeln und anzuklagen. Wir erleben gerade den Krieg in Israel. Und Doron Schneider, ich weiß nicht, wer ihn von euch kennt, aus Israel, von Ludwig Schneider, der Sohn, hat uns eine biblische Prophetie geschickt, auf der Grundlage der Schriften aus dem Alten Testament, die uns ganz genau zeigt, was da los ist und wieso das so ist. Unglaublich gut. Also ich kann euch das gerne mal per E-Mail rüberschicken, wenn euch das interessiert. Das ist ein 10-seitiges Manuskript. Ja, nicht das, was wir sonst so unter Prophetie verstehen, sondern der hat tatsächlich die Bibel genommen und hat aus der Bibel alttestamentliche Prophetien erklärt, in die Zeit, in diesen Augenblick hinein. Und das ist wichtig zu beachten. Wir können uns aufregen noch und nöcher, was da draußen passiert. Aber ändert sich dadurch irgendwas? Überhaupt gar nichts. Wir müssen die als Glaubende die Augen offen haben. Und die daraus erwachsenen Chancen sind unsere Herausforderung, sind die gottgegebenen Chancen für die, die wir alle ergreifen dürfen. Dass unser Leben, und das ist keine Altersfrage, zunimmt an geistlichen Gütern, das sind die Geistesgaben, die uns befähigen, ohne Angst in die Zukunft zu blicken, aufgrund einer angemessenen Sicht auf die Welt von heute. Und daher ist es nötig, die Zeichen der Zeit zu unterscheiden, wobei es die Unterstellungen von jenen Personen zu überwinden gilt, die zwar vor Eifer brennen, aber nicht genügend Sinn haben für die nötige Unterscheidung und das rechte Maß. Die in der heutigen Zeit nichts anderes sehen als Untreue und Verfall und ständig davon reden, dass unsere Zeit im Vergleich mit der Vergangenheit dauernd zum Schlechteren abgleitet. Man müsse anderer Meinung sein als diese Unheilspropheten, die immer verhängnisvolle Ereignisse voraussagen, als ob dies das Ende der Welt bevorstünde. Ja. Dann kommt unsere Jugend dazu und klebt sich auf die Straße und sagt, wir sind die letzte Generation. Ich habe so einen herrlichen Teil gehört von Peter Hane. Er sagte, ich würde das die jungen Leute machen lassen. Ich würde nur eins tun, ich würde sie nicht wieder lösen. er hat gesagt, jetzt haben sich da welche einbetonieren lassen. Die sind aber nicht so schlau gewesen, dass sie mal den Wetterdienst angerufen haben und gefragt haben, wie das Wetter überhaupt wird. Es gab nämlich Frost in der Nacht. Und dann sind die Füße einbetoniert und die kommen da nicht mehr raus. Ja? Und dann rufen sie die Feuerwehr an, sagt Peter Hane, und er sagt, das tut uns leid. Also unsere Werkzeuge, um euch frei zu machen, die gehen nur mit Atomstrom oder Kohlestrom, und den wollt ihr ja nicht. Ja, man muss es den Leuten so vor Augen führen, dass sie es verstehen. Also ich habe das mir gleich dreimal angehört, damit ich mir das auch merken kann. Seit der Mann in Rente ist, sagt er endlich mal gescheite Sachen. Ja, wir müssen doch das erkennen, was eine von Gott heilvolle Veränderung ermöglicht. Und die Chance müssen wir doch ergreifen. Weil er die wegweisenden Spuren Gottes vernahm, dieser Blinde, und aus ihnen Hoffnung und Mut ableitete, weil er Gott mehr zugetraut hat als sich selbst und er fest davon überzeugt war, dass Jesus jedem von uns, der Gemeinde und der Menschheit, den richtigen Weg weist, wenn man ihn nur lässt. Das ist ja das Problem. Die Leute wollen ja nicht. Das ist das Problem. Das denken wir so. Unser Evangelisationsteam war draußen wieder am Freitag in der Fußgängerzone für einige Stunden. Auch mit Geschwistern noch aus anderen Gemeinden. Sie waren 6 oder 7 Personen. Und sie haben in der Fußgängerzone am Freitag in Lübeck mit 37 Leuten gebetet. Und sie haben 70 Bibeln verteilt. Immer diese kleinen von genau. Also, man soll nicht glauben, dass die Leute gar nicht mehr ansprechbar sind. Doch, die suchen nach Antworten. Die suchen nach Antworten. Und wir haben das Glück, dass wir wirklich einen vorne dran haben, der wirklich für Evangelisation brennt und der nimmt die anderen mit und unterweist die und das funktioniert. Es funktioniert. Die Leute wollen, wenn wir denken, das hat ja keinen Zweck, die wollen sowieso nicht, dann brauchen wir nicht anfangen. Aber wenn wir anfangen, dann werden wir auch was erleben. Und es kommen auch momentan nur Einzelne dazu, die auf der Straße angesprochen worden sind. Ich war ja 3,5 Wochen außer Dienst wegen Corona-Infektion, die mir meine liebe Frau mitgebracht hat aus Flensburg. Tja, alle guten Gaben, alles hat ja 2 Seiten. Ihr glaubt gar nicht, wie schön ich mich mal richtig ausgeschlafen habe. Ja, so ist das. Natürlich, wir sind Menschen, wir haben Empfindungen, wir haben Bedürfnisse, wir haben Sorgen, wir haben auch Ängste. Aber was lernen wir denn von Bartimäus? Wir lernen von ihm, man darf zu Gott schreien. Schreien! Wenn du die Nachbarn nicht stören willst, geh in den Wald, aber schrei zu Gott. Schreien. Der hat geschrien. Und unser Herr und Heiland sieht unser Herz, der sieht unseren Glauben und der sieht auch unser Vertrauen. Das Entscheidende an dieser ganzen Geschichte wird meistens übersehen, hört man kaum in einer Predigt, ist aber tatsächlich das Allerwichtigste. Also ich habe die Bartimäus-Geschichte, ich weiß nicht, wie häufig von irgendwem gehört. Aber was ich noch nicht gehört habe in dieser Predigt, weil es immer übersehen wird, als Jesus ihn fragt, was willst du, dass ich dir tun soll, zieht Bartimäus seinen Mantel aus und legt ihn vor ihm nieder. Das ist der Hauptteil der ganzen Geschichte. Warum? Der Mantel in Israel war nämlich nicht nur Schutz vor dem vorherrschenden Klima, sondern der lange Mantel, der Menschen fast gänzlich bedeckt, ist geistlich gesehen ein Symbol für den ganzen Menschen. Bevor Bartimäus sagt, ich will sehend werden, zeigt er, dass er sein ganzes Leben Jesus übergibt. Er zieht den Mantel aus und legt ihn vor ihm hin. Das ist der Hammer. Darüber muss man mal nachdenken. Das ist unsere biblische Struktur. Wir haben ja die Struktur vom Mülheimer Verband bei uns auch an der Wand hängen. Ja, die haben so ihre Vorstellungen und dann haben wir auch mal einen schönen Prospekt gekriegt, was sie alles Gutes für uns tun können. Und das ist ja auch nicht schlecht. Nur ob man es für alle Gemeinden gleich machen kann, ist die Frage. Wir müssen unsere biblische Struktur erkennen, für uns persönlich, für unsere Gemeinde, für die Gemeinschaft. Und dann vertrauen wir unserem Retter und Heiler bedingungslos unser Leben an. Und dann können wir wie Bartimäus die Gelegenheit nutzen und unserer Befindlichkeit im Rufen, um Hilfe, im Zweifel sogar zu schreien. Und damit bin ich auch schon am Schluss und sage Amen. Herr Jesus, was für ein Wort. Was für ein Wort. Und wir sehen in diesem Wort wieder, wie gut du es mit uns meinst. Wie lebendig das Wort ist. Wie es in unsere Zeit hineinspricht. Wie es uns ermutigt, dir zu vertrauen. Blind zu vertrauen. Wir müssen nicht alles verstehen, aber dadurch, dass wir nicht alles verstehen, darunter darf unser Vertrauen nicht leiden. Wir haben hier einen Mann kennengelernt, der so weit unten war, und nicht mal einen vernünftigen Namen hatte. Völlig unbedeutend, von den Leuten übersehen, solange er leise war, als er angefangen hat zu schreien, hat man sich über ihn empört. Und du tust das Gegenteil. Wenn wir zu dir rufen, wenn wir zu dir schreien, empörst du dich nicht, sondern du schaust auf uns, du siehst unser Herz an, du schaust auf unseren Glauben, du schaust auf unser Vertrauen. Und dann sagst du, dein Glaube hat dir geholfen. Und dein Problem wird überwunden, sei es gesundheitlicher Art oder anderer Art. Manchmal passiert es sofort, manchmal dauert es eine gewisse Zeit, aber wir erleben immer wieder, dass du, unser Herr und Heiland, uns gehört hast und dass du auch erhörst. Aber du tust es zu deiner Zeit. Amen.